Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Katja Bigalke. Und hier dreht sich heute alles um Taschen. Taschen werden Sie jetzt vielleicht erstmal denken, was ist denn daran so spannend? Aber dann stellt sich gleich auch schon die nächste Frage, nämlich, was wären wir eigentlich ohne Taschen? Worin würden wir unseren Kram transportieren, wenn nicht in Taschen und den taschenverwandten Beuteln, Säcken oder Koffern? Wie stehen wir da, wenn uns Taschen samt ihrem Inhalt verloren gehen? Welche ästhetische Botschaft geht von diesen unseren Dauerbegleitern aus? Und wie hat sich das Aussehen der Taschen über die Jahre verändert? Die Welt der Taschen, sie ist groß, vielfältig und aufregend. Vier Perspektiven beleuchten wir hier. Jetzt schon mal im Schnelldurchlauf.
Eine Tasche ist ein Behältnis und Transporthilfsmittel aus mehr oder weniger flexiblem Material zum Transport von Gütern.
Handtaschen der Männer dürfen jetzt auch eine Ähnlichkeit haben mit Frauenhandtaschen.
Ich habe mein Portemonnaie mit 5000 Euro liegen gelassen, das wird doch eh nicht abgegeben.
Frauen sollen einfach nicht ihre Taschen vollpacken, weil sie damit ihre Silhouette verändern.
Die katalanische Polizei sagt, dass in Barcelona ca. 200 Menschen vom Diebstahl leben.
Traditionell geht man in Südchina vormittags dem Sam essen. Klassiker sind die verschiedenen Teigtaschen.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin.
Viele haben sie noch in ihrer Jeans, doch kaum einer nutzt sie eigentlich oder weiß, wofür sie gut sein sollte. Diese kleine, höher gesetzte Minitasche in der rechten Hosentasche. Hier wurden früher Münzen oder auch Taschenuhren reingesteckt. Das macht aber heute keiner mehr und trotzdem wird sie immer noch eingenäht. Beim Thema Hosentaschen, da scheint es so, dass die Modewelt ziemlich traditionell ist. Jenseits der Hosentasche ist dann aber doch einiges in Bewegung geraten. Matthias Finger mit einem Überblick.
Burberry setzt in diesem Jahr auf kastenförmige Statement-Hosentaschen und näht sie auch auf Röcke, Blusen, Blazer. Max Mara steckt modisch informierte Frauen in Cargo-Shorts mit riesigen Blasebalgtaschen. Und der afrikanische Modeschöpfer Pateo platziert 30 Minitäschchen auf der Vorderseite eines Kleides, angeblich um Dieben die Arbeit schwer zu machen.
Man hat Taschen, die wirklich so dreidimensionale Gebilde sind, die auf die Kleidung aufgesetzt werden, als Gestaltungselement in ganz vielen Kollektionen. Und das ist auffällig, dass die Tasche sich von so einer Problemlösung hin zu so einem Gestaltungselement entwickelt hat.
Erklärt Karl Tillessen vom Deutschen Modeinstitut. Traditionell tragen Männer immer viel Krams mit sich herum, am Körper, Werkzeuge, Taschenuhren, Tabak. Nicht so selbstverständlich ist der Look allerdings in der Frauenmode.
Taschengeschichte ist bereits eine Gendergeschichte. Also eingenähte Taschen sind tatsächlich historisch eher Männerkleidung zuzuordnen. Und da auch tatsächlich von Anfang an historisch vielfältige Taschengrößen und immer viele Taschen in Männerkleidung.
Sagt Melanie Haller von der Uni Paderborn. Und so wurde auch das älteste je gefundene Kleidungsstück mit eingenähter Tasche von einem Mann in den Tiroler Alpen getragen. Von Ötzi vor 5000 Jahren. Birgit Hase lehrt an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg.
Dieser Mann, ein Jäger, trug direkt am Körper einen Ledergürtel, in dem eine Tasche eingearbeitet war, in dem er direkt am Körper, also geschützt, lebensnotwendige Dinge wie Feuerstein und Zunderschwamm aufbewahrte.
Die auf keinen Fall nass werden durften. Andererseits ist es praktisch, beispielsweise bei der Flucht, wichtige Dinge körpernah zu verstauen. Kleinigkeiten konnten zwar auch in den Faltenzügen der antiken Toga, im mittelalterlichen Wams oder im Kleiderärmel untergebracht werden. Als erste echte Rocktaschen tragen Frauen um die Hüfte gebundene Beutel unter ihrer Kleidung.
In den Oberrock wurde in diesem Fall dann ein Schlitz eingearbeitet, durch den man mit der Hand hindurchgreifen konnte. Und auf diese Weise konnten durchaus auch voluminöse Gegenstände, zum Beispiel unter Reifröcken, die die Hüften erweiterten, mit sich getragen werden, ohne dass man es von außen sehen konnte.
Patriarchalische Gesellschaftsstrukturen verwehren Frauen lange in der Kleidung vernähte Taschen. Im Haushalt ist der Aktionsradius gering.
Damals wurden Frauen eher auf den häuslichen Bereich beschränkt. Das heißt, sie sollten sich gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit bewegen. Somit entfiel eben auch die Notwendigkeit, Gegenstände mit sich zu tragen.
Noch heute beschweren sich Frauen, dass die eingenähten Taschen ihrer Kleidung zu klein seien. In die passt, das wurde wissenschaftlich vermessen, nicht mal ein Smartphone. Allerdings lässt sich der Taschenmangel in weiblicher Kleidung auch als Priorität der Ästhetik über der Funktionalität begründen. Noch einmal Melanie Haller.
Frauen sollen einfach nicht ihre Taschen vollpacken, weil sie damit ihre Silhouette einfach verändern. Und da sehen wir eben, welcher normative Anspruch an den Ausdruck von Frauenkörpern immer wieder gelegt wird. Dass der Frauenkörper eben vor allen Dingen ästhetisch sein soll. Der soll sich nicht ausbeulen durch irgendwie ein reingestecktes Portemonnaie.
Deshalb schleppen Frauen permanent Handtaschen mit sich rum und haben oft nur eine Hand frei. Erst die funktionale Outdoor-Mode schafft Parität zwischen den Geschlechtern. Und einigen Herren der Schöpfung wird der eingenähte Taschenwahn in ihrer Kleidung auch zu viel. Denn es gibt
Männer, die jetzt anfangen, Handtaschen zu tragen, weil sie eben auch nicht immer alles nur in ihren ausgebeulten Taschen herumtragen wollen. Und da gibt es nicht mehr diese Berührungsängste.
Die neuen Herrentaschen sehen aber nicht aus wie Onkel Hugos Handgelenkschleuder. Sie sind eher optisch den erfolgreichen Modellen unter den Damenhandtaschen nachempfunden.
Damentasche, Herrentasche, vielleicht wird man ja auch diese binären Kategorien bald über Bord werfen können. In dieser Echtzeit dreht sich ja alles um Taschen und an dieser Stelle nun um die Taschen, mit denen wir auf Reisen gehen. Also um das Gepäck, in dem wir immer auch so ein Stück weit unser Zuhause, unser Privatleben mitnehmen. Und dann natürlich stellt sich auch die Frage, was denn passiert, wenn wir diese Reisetaschen verlieren, stehen lassen oder irgendwo auch vergessen. An dieser Stelle kommt oft Udo Feld ins Spiel. Er hat auf seinem Posten nämlich jeden Tag mit unzähligen verloren gegangenen Koffern und Taschen zu tun, denn er kümmert sich um das Zentralarchiv für alle Fundsachen, die in den Zügen der Deutschen Bahn abhanden gekommen sind. Und das sind immerhin 250.000 Taschen im Jahr, also eine ganze Menge. Hallo, Herr Feld.
Hallo, grüßen Sie.
Wie können wir uns denn Ihren Arbeitsplatz vorstellen? Ist das so eine riesige Gepäckaufbewahrungsstelle irgendwo im deutschen Land?
Ja, also irgendwo im deutschen Land ist in Wuppertal. Hier ist das zentrale Fundbüro der Deutschen Bahn und ist ein großes Gebäude, 1700 Quadratmeter Lagerfläche. Aber es ist kein Gepäckaufbewahrung, sondern man kann eher sagen, dass es schon ähnlich wie ein mittelständisches Kaufhaus ist, mit unendlich vielen Regalen, Stauflächen. Wir haben circa 15.000 Gegenstände bei uns im Lager.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kommen diese verloren gegangenen Gepäckstücke ja nicht sofort zu Ihnen, sondern die werden erstmal an so regionalen, lokalen Fundstellen der Bahn aufbewahrt. Und da versucht man dann auch erstmal, die Verlierer schon mal zu ermitteln. Und wenn es aber nicht gelingt, dann erst kommen sie zu Ihnen, oder?
Das ist richtig. Wir haben 86 Fundstellen an allen größeren Bahnhöfen in Deutschland. Und nach Ablauf der Lagerfristen vor Ort schickt man mir dann die übrig gebliebenen Fundsachen, um sie, ja, ich sag mal, abschließend zu bearbeiten. Wir merken gerade, dass Urlaubssaison ist, ja. Züge werden voller und wir haben jetzt auch wieder vermehrt Urlaubsgepäck.
Sie dürfen die Taschen dann ja auch aufmachen, wenn sie bei Ihnen landen. Was entdecken Sie denn da so? Also was für Alltagsgegenstände oder was vielleicht auch für merkwürdige Dinge stecken in diesen Taschen?
Neben der Wäsche natürlich auch Besonderheiten. Wir hatten auch schon mal Holzbein, also ja, so eine Beinprothese. Wir hatten Glasauge. Wir hatten die unterschiedlichsten Sachen schon in den Koffern und da wundert man sich manchmal, was die Leute alle so mitnehmen.
Erinnern Sie sich an das kurioseste Fundstück?
Ich habe hier zum Beispiel eine ganz tolle Familienbibel, die in einer Tasche drin war. Die ist von 1824.
Oh wow.
Sehe ich gerade. Die habe ich gerade noch vor mir liegen. Das ist so ein besonderes Stück, was ich ungern weggeben würde. Mit Stammbuch und allem drum und dran. Und diese wird leider nicht vermisst. Das ist alles kurios, ne? Man sieht manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ja, eine schöne Geschichte war zum Beispiel ein Brautkleid, eine komplette Ausstattung für eine so eine Braut mit sehr schönen, ich meine, es wäre sogar so in den orientalischen Bereich reingegangen, da waren noch so tolle Schuhe dabei, das waren Brautschuhe mit Pailletten besetzt, sehr, sehr wertvoll und die konnten wir tatsächlich auch zurückgeben.
Ja, da fragt man sich ja auch, was für eine Geschichte dahinter steckt, wenn man sein Brautkleid in der Bahn liegen lässt, ne?
Ja. Das ist so. Aber sie haben es ja abgeholt, deswegen ist es eher vergessen worden oder verloren worden und nicht liegen gelassen worden.
Es gehen ja an dem Tag etwa 700 Dinge verloren. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass die Taschen ihren Besitzer wiederfinden? Sie haben eben schon gesagt oder es angedeutet, dass das eben manchmal nicht gelingt, weil auch bestimmte Dinge einfach gar nicht als vermisst angezeigt werden.
60% im Schnitt geben wir an den Eigentümer zurück. Bei den hochwertigen Gegenständen liegen wir zwischen 80% und 90%. Voraussetzung ist immer, man meldet den Verlust uns auch. Weil wenn sich keiner meldet, dann kann ich keinen finden. Außer wir haben eine Adresse in dem Gepäckstück, Brief, Dokument, wo wir dann nachforschen können.
Das ist also durchaus sinnvoll, dass man seine Adresse oder eine Telefonnummer wenigstens in der Tasche hinterlässt, damit sie da auch detektivisch ermitteln können.
Hilft uns immer. Ja, also das wäre auch eine Bitte an die Reisenden oder an unsere Kunden im Zug. Immer wenn wir einen Namen haben, können wir relativ leicht nachschauen, ist eine Verlustmeldung da. Wenn wir eine Telefonnummer am Gepäckstück haben, können wir anrufen. Wenn wir im Gepäckstück eine Adresse finden, können wir benachrichtigen.
Also Sie haben eine relativ hohe Treffsicherheit. Viele Gegenstände, viele Taschen geraten wieder zurück an Ihre Besitzer auf irgendeinem Weg. Was ist denn mit den Koffern und mit den Taschen, für die sich niemand interessiert?
Ja, das ist erstmal schade, dass sich dafür niemand interessiert. Da wundert man sich manchmal auch, weil ja doch wertvolle Geschichten auch drin sein können, individuelle Geschichten drin sein können oder Sachen mit ideellem Wert, wie diese Bibel zum Beispiel, die ich gesagt habe, die lagern dann eine gewisse Zeit bei uns im zentralen Fundbüro. Da kann man immer von circa 3 Monaten ausgehen und danach werden die Gegenstände verwertet.
Was heißt das?
Verwertet heißt, sie werden entweder vernichtet, weil sie nicht versteigerungsfähig sind. Ja, wir können ja keine Dokumente können wir nicht versteigern oder Fotos, alles was so privat ist, datenschutzrechtlich, die dürfen nicht versteigert werden. Die müssen also entsprechend vernichtet werden und der Rest wird dann verwertet, versteigert.
Und war da schon mal was dabei, wo Sie dachten, das würde ich gerne behalten, das ist so schade, dass das jetzt in diese Versteigerung geht?
Ich habe hier im Fundbüro natürlich ein paar Gegenstände, wo ich sage, das möchte ich ungern versteigern. Wir haben hier einen schönen Brief von einem Soldaten, der 1944 an der Front geschrieben worden ist in Italien. Der ist an seine Mutti adressiert und der liest sich so schön, das geht nicht, den kann man nicht wegschmeißen.
Sie haben eben schon angesprochen, dass da unter diesen verloren gegangenen Taschen und Stücken auch zum Teil sehr kostspielige Gegenstände dabei sind. Auch bei denen kommt es vor, dass sich niemand nach ihnen erkundigt, ja?
Ja, warum? Ja, ich glaube, da ist so der Gedanke dabei, dass man vielleicht nicht an die Ehrlichkeit der Finder glaubt. Ja, und dass man sagt, ich habe jetzt hier eine teure Uhr verloren, die wird doch eh nicht abgegeben. Oder ich habe mein Portemonnaie mit 5.000 Euro liegen gelassen, das wird doch eh nicht abgegeben. Aber die Erfahrung zeigt doch, wir haben auch diese wertvollen Gegenstände, sie werden mitunter tatsächlich abgegeben. Und es lohnt sich immer nachzufragen.
Ist Ihnen, Herr Feld, auch schon mal auf Reisen ein Gepäckstück abhanden gekommen, wo Sie sich jetzt so viel damit beschäftigen und sich so wundern, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich niemals.
Ja, schön wär's. Also eine große Tasche habe ich noch nicht vergessen, aber doch, ich habe meine Mütze im Zug liegen gelassen und die wurde leider nicht abgegeben. Ja, da steckten doch schon ein paar Erinnerungen dran an dieser Mütze und es war schade, dass sie dann hinterher war.
Oft lassen sich verloren gegangene Dinge wiederfinden. Manchmal aber eben auch nicht. Udo Feld war das vom Zentralarchiv für alle Fundsachen der Deutschen Bahn. Barcelona und die Taschen, das ist ja eine ganz besondere Beziehung. Auf der einen Seite gilt die Stadt ja schon lange als Hauptstadt der Taschendiebe. Es wird wirklich in jedem Reiseführer davor gewarnt, in Barcelona jemals den Rucksack aus den Augen zu lassen. Und auf der anderen Seite hat sich die Stadt so einen ja recht umstrittenen Platz, kann man sagen, der Marktführerschaft im Handel mit Markentaschen Imitaten erarbeitet. Also gefakte Gucci, Michael Kors, Versace-Täschchen, die gibt es tatsächlich in der Stadt an jeder Ecke. Taschen sind also in jedem Fall ein Thema in Barcelona. Das weiß auch meine Kollegin Julia Macher, die in der Stadt zu Hause ist. Bleiben wir jetzt aber erstmal bei den Taschendieben. Wie sieht denn die Lage aktuell aus? Spanien ist ja Hochrisikogebiet. Die Tourismussaison ist also Corona-bedingt ein bisschen mau. Da haben Taschendiebe wahrscheinlich gerade nicht so viel zu tun, oder?
Na, es wäre schön, wenn man das so sagen könnte, dass die auch Pause machen, aber das stimmt nicht so ganz. Zwar ist Kriminalität mit Ausnahme von Gewalt gegen Frauen im Vergleich zu 2019 in den zwei Pandemiejahren gesunken, aber Taschendiebe gibt es natürlich weiter. Die katalanische Polizei sagt, dass in Barcelona circa 200 Menschen vom Diebstahl leben. Das sind alles Wiederholungstäter oder fast alles, die teils in organisierten Banden arbeiten und die müssen ja auch irgendwie von irgendwas während der Pandemie leben.
Ja klar. Wen beklauen die denn da jetzt, wenn kaum oder weniger Touristen da sind?
Na, die haben die Aktivität zum Teil in Bus, Metro und Bahn oder in die Außenbezirke verlegt, aber da stimmt das Verhältnis Aufwand-Einnahmen nicht so richtig. Also haben sich ein paar auf Luxushotels und Uhren spezialisiert. Da werden zum Teil mit sehr rabiaten Methoden den wenigen Urlaubern die Rolex und andere Hochglanzuhren vom Arm gerissen. Das ist so ein Phänomen, was der Polizei zunehmend Sorgen bereitet. Und da Gewalt im Spiel ist, ist es auch kein richtiger Taschendiebstahl mehr, sondern wirklich Raub.
Also der Taschendiebstahl, der hat sich schon verändert. Man könnte vielleicht auch sagen, ein wenig radikalisiert durch die Pandemie. Kommen wir jetzt vielleicht mal auf die Fake-Taschenverkäufer zu sprechen. Diese fliegenden Händler, die am Straßenrand ja allerhand gefakte Dinge verkaufen in Barcelona und auch schon wirklich fest zum Stadtbild Barcelonas zählen. Was ist denn aus denen geworden in der Pandemie? Gibt es die denn noch?
Die gibt's noch, aber sie sind weniger sichtbar. Das sind insgesamt so 400 bis 800 Menschen, die davon leben. Aber sie sind natürlich lange nicht mehr so präsent im Straßenbild wie vor der Pandemie. Vor der Pandemie, da war es ja zum Teil so, dass es auf den Ramblas oder entlang des Hafens einen richtigen Markt gab, teils mit doppelten und dreifachen Reihen von Verkäufern, die da die Decke vor sich hatten mit immer den gleichen Produkten drauf, also FC Barcelona T-Shirts, gefakte Handtaschen, oft wirklich das gleiche Modell, aber mit unterschiedlichen Labels, mal als Gucci, mal als Prada, mal als Michael Kors deklariert. Damals gab es fast täglich Stress mit der Polizei, die teils mit sehr rabiaten Methoden die Straßenhändler vertrieben und ihre Ware konfisziert hat.
Ja klar, also Fälschung von Markenartikel, das ist ja auch eine Straftat und dementsprechend ist dann ja auch der Straßenhandel damit nicht legal. Das ist ja wahrscheinlich ein Geschäft für Menschen, denen nicht viel anderes übrig bleibt, oder?
Genau, das ist eine Notlösung, vor allem für illegale Migranten. In Barcelona sind es überwiegend Senegalesen, die ja in der Hoffnung auf ein besseres Leben nach Spanien kamen, ganz oft mit Fischerbooten über die Kanarenroute. Ich habe mich damals mit Assis Fayet unterhalten. Der kam 2007 nach Spanien mit Anfang 20, weil er gehört hatte, dass auf dem Bau und auf den Feldern Arbeitskräfte gesucht würden. Zweimal wurde er nach der Einreise wieder ausgewiesen. Beim dritten Mal wurde er ans Rote Kreuz überwiesen, hat sich dann irgendwie von da aus nach Barcelona durchgeschlagen.
Wie jeder junge Senegalese habe ich davon geträumt, irgendwann nach Europa zu kommen, um zu arbeiten. Zu Hause habe ich einfach nicht genug verdient, um die Familie zu ernähren. Eigentlich wollte ich nie als Straßenhändler arbeiten. Als ich nach Barcelona kam, habe ich ja gesehen, wie die Polizei sie geschlagen und verfolgt hat. Aber ohne Papiere stellt einen niemand ein und von meinen Freunden durchfüttern lassen, wollte ich mich nicht mehr. Es war meine einzige Möglichkeit zu leben, zu überleben.
Assis hat damals vor allem Fanschals und Fußballtrikots verkauft und auch nicht verstanden, was genau an seiner Ware falsch, also was fake sein soll.
Was heißt denn Fälschung? In den Souvenirshops gibt es genau die gleichen Produkte, die wir auch verkaufen. Warum ist es bei denen legal und bei uns nicht? Was wir machen, ist nur illegal, weil wir schwarz, weil wir Migranten sind. Aber Flüchtlinge wie uns wird es immer geben, wegen der Kriege, wegen des Kolonialismus.
Also das ist schon klar politisches Anliegen, was der da verfolgt. Das klingt ja fast so ein bisschen nach einem Manifest, oder?
Ja, und es war auch so geplant. Also Aziz Faye hat 2016 mit anderen das Sindicat del Manteres gegründet, die Gewerkschaft der Straßenhändler. Das ist so eine Art Interessensvertretung der Illegalen. Die hat dann zum Beispiel mit dem Rathaus ergebnislos über alternative Orte für den legalen Straßenmarkt verhandelt und Aufklärungskampagnen über die Arbeit der Straßenhändler organisiert.
Du sagst jetzt ergebnislos, hat diese Gewerkschaft dann einfach aufgegeben oder wie?
Nee, aufgegeben haben sie nicht. Sie haben weiter politische Arbeit gemacht, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Allerdings hat der Kampf der Straßenhändler ernst genommen zu werden, also neben dieser genuin politischen Arbeit noch andere Aspekte. Und die hören sich zum Beispiel so an.
Was ist denn das?
Also das ist Lori Money, ein senegalesischer Straßenhändler, der mit bürgerlichem Namen Dara Dia heißt und billige YouTube-Clips produziert. Die sind dann aber so erfolgreich, dass er es damit sogar aufs Sona-Festival geschafft hat und als TED-Talker zum Thema Migration engagiert wurde. Der Clip, den wir gerade hören, der wurde 6 Millionen Mal angeklickt, was auch an dieser Textzeile liegt. Lori Money singt, wenn die Polizei kommt, dann mache ich den Weihnachtsmann. Und dazu sieht man, wie er blitzschnell die Decke, auf der diese ganze Fake-Ware liegt, in den Sack verwandelt und auf seinen Rücken legt, wie eben so ein Weihnachtsmann oder so ein Santa Claus. Die Decken, mit denen die Straßenhändler arbeiten, die haben ja an jeder Ecke eine Schnur, die kreuzförmig durch einen zentralen Ring in der Mitte geführt wird. Und wenn man daran zieht, dann schnurren die 4 Deckenenden zusammen. Man kann das ganze Ding Huckepack nehmen und dann blitzschnell in der Menge verschwinden.
Da ist sozusagen die Decke so eine Art Urform der Tasche, in die man dann eben alles Wichtige oder zumindest das, worauf es ankommt, dann schnell reinpacken kann. Die müssen ja wahrscheinlich einiges aushalten, diese Taschen, oder?
Oh ja, und deswegen sind es auch ganz oft so plastikgewebte Stoffe, eher robust. Dieser Sack, der muss ja dann auch Regen und vor allem viel Gewicht aushalten, gerade wenn Turnschuhe oder Ähnliches dabei sind. Es gibt aber auch so elaboriertere Decken, wo dann die Kanülen kreuzförmig eingearbeitet sind, also diese Kanülen, durch die dann die Schnüre gezogen werden. Andere Decken haben so eingearbeitete Laschen, in denen man dann die Sonnenbrillen einstecken kann, damit die dann auch an Ort und Stelle bleiben, wenn man das Ding auf der Flucht vor der Polizei eben schnell über die Schulter werfen muss.
Eigentlich ganz praktisch, stelle ich mir auch so für den Strand super vor, so eine Art Strandtuch und Tasche zugleich. Kannst du denen denn auch ästhetisch was abgewinnen, diesen Deckentaschen?
Also ich würde sagen, dass sie, wenn sie schön sind, dann sind sie vielleicht im minimalistischen Sinn schön. Also weil sie halt maximale Funktionalität mit sehr reduzierten ästhetischen Mitteln gewähren. Und das war auch so der Grund, warum diese Taschendecken oder Deckentasche der Straßenhändler eine Zeit lang ein sehr beliebtes Item der Kunstszene waren. In Barcelona und Valencia gab es Ausstellungen, bei denen die Künstler dann ihre Exponate auf solchen Decken ausgestellt haben, als ironisches Zitat an ihre prekären Arbeitsbedingungen oder an die Flüchtigkeit des Kunstbetriebs und so weiter. Aber auch die Manteros, also die Straßenhändler, die eigentlichen Erfinder dieser Decke, die schöpfen ihr kreatives Potenzial inzwischen aus.
Darüber hattest du ja auch schon mal für uns berichtet, dass Barcelonas Straßenhändler ja inzwischen selbst auch unter die Designer gegangen sind und auch eine eigene Marke gegründet haben, ne?
Genau, also die Gewerkschaft der Straßenhändler, von der wir es ja vorhin schon mal hatten, die hat kurz nach Gründung eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um eine eigene Modemarke zu gründen. Top Manta heißt diese Marke. Und nachdem sie bereits T-Shirts und Hoodies entworfen haben, haben sie jetzt vor wenigen Wochen die ersten Top Manta Sneaker vorgestellt. Die Turnschuhe der Kooperative, das sind so klassische Sneaker mit einer dicken Sohle, gewebten Stoffmuster und so rustikalen Schnürsenkeln. Die werden nach ökologischen und sozialen Kriterien und nur auf Anfrage produziert. 2 Jahre hat man gebraucht, um die passenden Zulieferer zu finden. Die ersten 500 Paar sind vergriffen. Und jetzt werden eben peu à peu die 1.100 Vorbestellungen abgearbeitet. Als ich die Manteros besucht habe, da waren sie tatsächlich ziemlich euphorisch. Die haben ja ihr Ladenatelier in Barcelonas Einwandererviertel Raval. Da saßen so im Hinterraum ein paar zwischen einer noch dampfenden Siebdruckmaschine und haben Mittagspause gemacht. Im Verkaufsraum, in dem sich wirklich in so deckenhohen Regalen T-Shirts, Pullis und Hosen stapeln, habe ich mich mit Lamine Sarr unterhalten, einem der Sprecher.
Diese Schuhe stehen für alles, was uns wichtig ist. Die dicke Sohle symbolisiert ehrliche Arbeit. Die bunten Farben stehen natürlich für Afrika. Eines Tages wollen wir alle Produkte, die wir auf der Straße verkaufen, selbst herstellen. Armbänder, Kleider und Taschen. Um die nach europäischem Standard produzieren zu können, machen zwei von uns jetzt eine richtig harte Ausbildung.
Also vom illegalen Migranten jetzt zum selbstbewussten und kämpferischen Businessman, das hört sich ja fast so an wie so eine Filmstory im Grunde genommen. Eine Frage hätte ich aber trotzdem noch. Lamine Sarr hat doch gesagt, dass sie auch Taschen produzieren wollen. Gibt es denn da schon Entwürfe für?
Also konkrete Entwürfe gibt es noch nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Decke mit den vier Schnüren, also die Urform der Tasche, an der sie ja wirklich lange gearbeitet haben, dafür Modell stehen könnte.
Ja, also wie gesagt, ich habe das ja eben schon bemerkt. Ich kann mir das durchaus vorstellen, so eine Deckentasche für den Strand. Also ich wäre auf jeden Fall eine Abnehmerin dafür. Julia, vielen Dank für deine Einblicke.
Bitte gerne.
Hosentaschen, Fake-Taschen, Deckentaschen. Viele Taschenvarianten haben wir schon erwähnt in dieser Echtzeit. Was noch fehlt, ist ein Blick auf Teigtaschen. Das können Ravioli sein oder auch Maultaschen. Aber am vielfältigsten sind sicherlich die Teigtaschen, die in chinesischen Dim-Sum-Restaurants serviert werden. Gerne auch schon zum Frühstück. Besonders fest verankert ist die Dim-Sum-Kultur im südchinesischen Guangzhou. Hier hat Steffen Wurzel seine kulinarische Expedition unternommen.
Wei Yi Yi ist zwar erst 2,5 Jahre alt, sie kann kaum über die Tischkante gucken, aber wenn es um Dim Sum geht, ist sie schon voll bei der Sache. Sie sitzt mit ihren Eltern und Großeltern an einem runden Tisch in einem traditionsreichen Dim Sum-Restaurant in Guangzhou. Erwartungsvoll trommelt Wei Yi Yi mit ihren Essstäbchen auf dem Teller herum. Sie isst hier wirklich alles, sagt die 68-jährige Großmutter Zheng Nanxiang stolz. Und es gibt hier ja auch eine Menge für sie. Am liebsten mag sie Schweinerippchen und Hühnerfüße. Auf denen hat sie schon rumgekaut, als sie gerade einmal eins war. Traditionell geht man in Südchina vormittags Dim Sum essen zum Frühstück und zwar mit der ganzen Familie. Das Grundkonzept, man bestellt gemeinsam viele kleine Gerichte, die dann frisch zubereitet an den Tisch gebracht werden. Die Klassiker, die man bestellen sollte, sind die verschiedenen Teigtaschen, erklärt George Lee. Er leitet das Panxi, eines der bekanntesten und größten Dim-Sum-Restaurants in der Altstadt von Guangzhou. Besonders beliebt sind die kleinen, mit Krabben gefüllten Teigtaschen, geschlossene oder welche, die oben offen sind. Und die größeren Teigtaschen mit gegrilltem Fleisch drin. Und natürlich die kleinen Eiertörtchen. Es ist eine unübersichtlich große Mischung aus süß, salzig, scharf, mild, Fleisch, Fisch, Gemüse und Teig und noch vieles mehr. Gemeinsam haben fast alle Dim-Sum-Gerichte. Sie werden nicht gebraten oder gekocht, sondern in runden Bastkörbchen mit Wasserdampf gegart und in den Körbchen dann direkt an die Tische gebracht. Früher war Dim Sum eine Art Arme-Leute-Frühstück, sagt Restaurantmanager George Lee. Unsere Gäste kamen vor allem unter der Woche, um morgens schnell satt zu werden und danach gleich weiter zur Arbeit. Heute sind die Leute wohlhabender. Inzwischen ist es vor allem an Wochenenden besonders voll. Die Leute bleiben länger als früher, sie nehmen sich Zeit und sie genießen das Essen im Kreise der Familie. Dim Sum ist auch deswegen so gut, weil es günstig ist, ergänzt die Großmutter. Und das bei dieser riesigen Auswahl. Wir bestellen immer so zwischen 10 und 20 Gerichte. Faustregel, pro Person 2 Speisen. Noch hektischer als in den Gasträumen geht es in der engen Küche zu. Fast 80 Köche wuseln hier herum und rufen sich Kommandos zu. Überall stehen unzählige Bastkörbchen herum, hochgestapelt bis unter die Decke. Manche sind leer, manche schon gefüllt. Das System hinter diesem Küchenchaos ist für Außenstehende unergründlich. Über diesen dampfenden Herden werden die Bastkörbchen gestapelt, so werden die Gerichte darin gegart, erklärt Geschäftsführer Lee. Und dort hinten stehen die Kollegen, die die Teigtaschen füllen und falten. Zurück am Tisch der Guangzhouer Familie um die 68-jährige Großmutter Zheng Nanxiang. Für sie ist Dim Sum weit mehr als nur Kulinarik, sondern vielmehr ist es auch ein Stück Kulturgut, das auch viel mit kantonesischem Lebensgefühl und sogar auch mit Architektur und Städtebau zu tun hat. Hier im Altstadtviertel Laoxiguan gibt es noch eine Menge alter Gebäude und ursprüngliche Kultur, erklärt die pensionierte Richterin. Das Viertel ist geradezu geprägt von diesen ganzen Dim-Sum-Restaurants und alten Teegärten. Deswegen kommen wir gerne hierher, um uns mit der ganzen Familie zu treffen. Für Chinesen sind Teetrinken und Dim-Sum-Essen zum Frühstück eine großartige Sache, ergänzt der Schwiegersohn. Süß, sauer, bitter und scharf. Hier treffen einfach alle Elemente des Lebens aufeinander.
Und ich habe jetzt auch richtig Appetit. Dim Sums heißt wörtlich übersetzt im Übrigen das Herz berührend. Wie schön, dass diese Botschaft auch in eine kleine Tasche verpackt daherkommt. Und das war's zum Thema Taschen in dieser Echtzeitausgabe. Ich bin Katja Bigalke. Danke für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.